Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die heute in einer Woche Spieler gedraftet haben wird oder nur einen Spieler gedraftet hat, aller Voraussicht nach mindestens einen Spieler gedraftet hat, in der ersten Runde des NFL Drafts 2026, der in Pittsburgh stattfindet. Genau, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das heute ganz alleine, weil zeitlich das aktuell nicht so einfach ist bei uns. Aber wir wollen natürlich nicht, dass ihr auf dem Trockenen bleibt. Wir sind natürlich weiterhin der Dealer eures Vertrauens, wenn es um die Miami Dolphins geht. Gar kein Problem. Und ihr seht den Titel schon. Ich habe einen Siebtrunden-Mock zusammengestellt und habe verschiedene Maschinen benutzt, 3 Stück. Ich habe mich am Ende für den entschieden, wo ich 2 Backtrades hatte, dazu aber gleich mehr. Allgemein, wie agiere ich in einem Mockdraft? Ich bei den ersten 2 oder 3 Picks, also in einem anderen habe ich den dritten Pick nochmal zurückgetradet. Genau, dazu kann ich euch gleich auch noch was erzählen. Aber insgesamt trade ich eigentlich wirklich nur die ersten beiden, also ersten 2 Runden, weil da kann man so, hat man so ein bisschen ein Gefühl für die Boards, und ab Runde 3 ist sowieso, da geht's hoch und runter, und ich kann mir ja vorstellen, dass die Dolphins über den Draft wahrscheinlich 3, 4 Trades machen werden, um hochzugehen, um runterzugehen, in beide Richtungen tatsächlich. Ich glaube aber, dass wir am Ende des Tages einen Plus an Value der Picks haben werden. Also ich glaube nicht, dass die Dolphins mehr Picks abgeben werden, als sie haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Dolphins mit 1 oder 2 Picks mehr rausgehen und Draftkapital für nächstes Jahr definitiv auch einsammeln werden. Und das funktioniert am einfachsten. Entweder man tradet halt zum Beispiel, wir traden einen Drittrunden-Pick für einen zukünftigen Zweitrunden-Pick oder einen Dritt- und Viertrunden-Pick für den nächsten Draft. Solche Sachen zum Beispiel. Also das kann durchaus passieren. Aber das ist super, super schwierig, irgendwie da ein Gefühl zu bekommen, dass wir, jetzt gehen wir aufgrund dessen, wie der Mockdraft gelaufen ist, in Runde 4 3 Spots oder sagen wir 10 Spots hoch oder in Runde 5 4 Spots oder 20 Spots zurück, oder wir traden den Pick komplett, weil gerade kein Spieler da ist, der irgendwie für uns relevant ist, beziehungsweise wo die Dolphins das Front Office sagen, ja, also dann nehmen wir lieber den Pick für nächstes Jahr, als dass wir jetzt einen Spieler draften. Das kann keiner von uns wissen, außer wenn man Inside-Informationen hat. Deswegen werdet ihr bei mir ab Runde 3 keine Trades mehr sehen in Mock-Drafts. Also auch wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder sagt, hey, so, ab Runde 3 mache ich keine Trades mehr. Weil, wofür? Also das ist wirklich, das versuchen zu logisch herzuleiten, als selbst als jemand, der sich vielleicht etwas intensiver mit der NFL und dem Draft beschäftigt als der Durchschnitt, ist das trotzdem unheimlich schwer, weil du musst ja dafür in allen Bereichen irgendwo auch bewandert sein. Also ich musste dafür auch wissen, okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass Spieler, also für die Dolphins, ja, ich muss jetzt hochgehen, weil ich diesen Spieler, den habe ich noch in der Range, 15 Spots hoch. Da muss ich aber auch gucken, das Team, was tradet, zurücktraden würde, wollen die überhaupt zurückgehen? Oder haben die ihrerseits irgendwas, wo sie sagen, nee, da können wir jetzt gar nicht. Also es sind so viele Sachen drin, wo ich sage, nope, das tue ich mir nicht an. Und es ist auch immer interessant zu sehen, welche Spieler denn dann gedraftet wurden, um zu schauen, ergibt das Sinn oder ergibt das eben keinen Sinn? Wie gesagt, also welche Maschinen habe ich überhaupt benutzt? Nicht wie gesagt, sondern also durch den ich euch gleich leiten werde, das ist mein Mockdraft, den habe ich bei PFF gemacht. Ich habe dazu dann noch einen bei PFSN gemacht. Ich habe überall das Board genommen, was dem Konsens, also da sind sehr, sehr viele Big Boards einfach zusammengefasst, und nennt man dann Konsens, also eine quasi Durchschnittstabelle. Und danach, das habe ich genommen, damit es halt irgendwo vergleichbar ist und nicht irgendwelche Spieler elendig lange fallen und ich am Ende in Runde 4 oder bei unseren vielen Picks in Runde 3 super krassen Value einsammle, vermeintlich nach dem Konsensboard, weil einzelne Leute eben nicht so hoch sind bei diesen Spielern. Genau. Und dann habe ich noch bei der NFL Mock Draft Database einen gemacht. Und ich möchte euch tatsächlich von der Mock Draft Database, wow, es ist gar nicht so einfach, und vom PFSN so ein bisschen da durchleiten, weil ich habe bei beiden an 11 und an 30 gepickt und beides Male sind die Picks Spencer Fano und Avion Terrell. Ich bin von beiden Spielern überzeugt. Avion Terrell ist bei manchen sehr, sehr hoch, bei manchen gar nicht. Es kommt so ein bisschen an, wie man sein Profil eben bewertet. Und Spencer Fano ist, ich glaube, ein sehr beliebter Pick für die Dolphins inzwischen. Auch da haben wir eine gewisse Flexibilität. Wir können ihn auf Right Tackle starten lassen. Das könnte man machen. Und Austin Jackson auf Right Guard ziehen, um zu gucken, hey, ist er da besser? Das könnte man machen. Man könnte auch schauen, können wir mit unserem Center noch den Vertrag verlängern oder eben nicht, weil ansonsten kann Spencer Fano auf Center spielen und dann nächstes Jahr dann auf Center quasi starten oder man gibt ihm jetzt schon Starting Snaps und zieht unseren Snapper auf Right Guard. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also das sind so Spieler, die ich dort gedraftet habe. Also das nur schon mal so. Und dann hatte ich genau einen Trade bei der bei PFSN, so, da bin ich nämlich mit den Steelers, habe ich getradet, ich bin 10 zurückgegangen und die Steelers sind 10 hochgegangen, kann ich hier noch gucken, genau, die sind hochgegangen und haben an 43 Ty Simpson gedraftet, wäre eine Möglichkeit, sind damit nämlich vor die Jets gesprungen, also das ist tatsächlich ein relativ logischer Trade. Für die 10 Spots habe ich 43 gegen 53 getauscht. Ich habe dafür zusätzlich einen Drittrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick in 2027 eingefahren. Nee, doch. Das ist nämlich hier falsch angezeigt. Entschuldigt die Verwirrung. Und ich habe den Sechstrunden-Pick 2027 an die Steelers gegeben. Also da haben wir einen Pick mehr am Ende bekommen. Für diesen Draft sind wir 10 Spots zurückgegangen. Dafür haben wir aber schon mal einen zusätzlichen Top 100 Pick für 2027 einkassiert. Dann habe ich bei PFSN eben dann A.G. Horsey gedraftet. Den habe ich hier an 53 gedraftet. Den habe ich auch bei der Mock Draft Database gedraftet, aber an 75. Also nur da, um euch da so ein Gefühl zu geben, das ist tatsächlich immer so ein bisschen abhängig. Manche Spieler fallen, manche nicht. Und dann traden Stukes, Cornerback von Arizona, Ted Hurst an 75. Ich habe Skylar Bell, also das sind die beiden Wide Receiver, die ich gedraftet habe, auf Tight End Justin Jolie und Jack Andrews. Und dann habe ich an 130 noch Logan Jones, vermutlich Center aus Iowa, gedraftet. Also da Center Guard kann der spielen, der Spieler von Iowa. Genau, also das war bei PFSN. Nur damit ihr mal ein paar Namen gehört habt. Ne? Also ich gehe gleich ins Detail, aber nicht bei diesen Mock Drafts. Ich habe hier dann noch Max Klare und Elijah Serrett gedraftet an 87 und dann 90, an 94 dann Cornerback von Ohio State, Davison Igbinosun und dann LT Overton auf Edge von Alabama an 130 und dann kamen noch Cage Kessay, Offensive Tackle von Boise State, Jeremiah White, Interior O-Line von Auburn und Kate Klapnick an 238, den Quarterback von Clemson. Ja, das sind die Picks, die ich so gemacht habe. Was mir aber aufgefallen ist, und das war bei allen so vom Gefühl her, fällt es mir unheimlich schwer, denn außerhalb der ersten Runde habe ich tatsächlich nie, also immer relativ lange gewartet bis zum nächsten Pick für die O-Line. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur am Consensboard hängt, ich denke. Aber es war nie irgendwie dann zu den Picks, wo ich dann dran war, irgendwie der perfekte Value da, beziehungsweise auch gar nicht so, oh, jetzt da ist ein Tackle oder ein Guard irgendwie in der Range, wo ich nochmal einen picken kann. Deswegen ist es immer in die letzten Runden gefallen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich in die Richtung geht, wo die Dolphins hingehen wollen. Also ich glaube auch der PFF Mockdraft, ich bin zufrieden, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, Home Run. Es ist super solide. Also ich will da gar nichts anderes drüber sagen, aber es ist wirklich diese also ich glaube, dass die Dolphins entweder an Anfang der, also mit unserem ersten oder zweiten Pick einen O-Liner nehmen werden. Es würde mich überraschen, wenn nicht. Dann ist aber die Frage, draften wir irgendwie Ende Runde 3 oder den in Runde 4 nochmal einen Lineman? Da wäre ich dann aber gespannt, wirklich, wer es ist. Weil ich muss auch sagen, ich habe Spencer Fano und Logan gedraftet. Das ist schwierig. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder ob man dann vielleicht versucht, nochmal wirklich einen Tackle zu holen. Und in einer späteren Runde ist es dann sowieso, aber der zweite Offensive Line Pick, oder wir gehen natürlich Double Down in der ersten Runde. Das könnte natürlich auch passieren. Glaube ich zwar in erster Linie nicht, aber es könnte passieren. Dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus, weil dann könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel Spencer Fano und Biontis, den von Texas A&M, den Guard, solche Sachen zum Beispiel. Also da gäbe es dann wieder Möglichkeiten, wo auch da gehen wir Double Down in der O-Line. Also ist das jetzt so eine Overcompensation von dem, was wir früher gemacht haben? Also wo Greer noch gesagt hat, also ihr macht euch viel mehr Sorgen als um die O-Line als wir uns, also das Front Office. Ich weiß es nicht. Was mir darüber hinaus aufgefallen ist, an Defensive Backs, ich glaube, die Dolphins können sich wirklich ein gutes Defensive Backfield bauen mit Start in diesem Draft und auch auf Wide Receiver. Ich glaube, dass wir wirklich auf Wide Receiver ein gutes Set sozusagen zusammenbekommen. Also das ist von den Spielern, die da sind, und ich bin in allen Drafts mehr oder weniger Double Down gegangen, weil ich glaube, es ist wichtig. Und Titans ist auch super tief. Also ich muss sagen, ich bin gespannt, am Ende kommt das doch ganz anders, als man denkt. Und ich habe auch zum Beispiel gar keinen Defensive Tackle gedraftet. Vielleicht ist das auch noch was, wo wir überrascht werden. Aber es ist wirklich, ich glaube, die Dolphins haben viele Möglichkeiten, den Kader wirklich eine sehr gute Basis zu geben für die kommenden Jahre. Und damit habe ich jetzt auch 12 Minuten an Vorwort. Das ist, denke ich, das ist okay, oder? Damit starten wir jetzt. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe Trades gemacht. Ich habe zwei Trades gemacht. Und zwar der erste natürlich an 11. Ich bin von 11 runtergegangen und man bekommt ja immer so Angebote, beziehungsweise sagt, die Teams könnten Interesse an einem Trade haben. Und da habe ich so geguckt, und dachte mir so, die Buccaneers hatten Interesse. Warum nicht? Und wer war denn auf dem Board an 11 noch? Spencer Fano, Mansur Delane, Jermond McCoy, McKay Lemon, Vega Ioane. Das sind ja so die Spieler, ich sag mal, Jordan Tyson könnte man dazu noch nehmen. Das sind ja so die Spieler. Caden Proctor sowieso. Caden Proctor bekommt nicht so viel Push aktuell, dass ich glaube, dass der an 11 wirklich ein Thema ist. Genau, also es war wirklich viel schon weg. Überraschung ist vielleicht, dass an 8 Manuel Freeling ging, aber der bekommt inzwischen auch so ein bisschen mehr Push, und ansonsten ist nichts großartig Krasses passiert. Also es waren noch gute Spiele da, und ich dachte, Herr Fano, beide Cornerbacks sind noch da, da wird doch bestimmt irgendwer für mich fallen. Ich war aber schon so wahrscheinlich, weil die Buccaneers wollen ihre Line verstärken. Ich dachte schon, Fano wird es dann vermutlich nicht. Gut, also habe ich getradet, und ich habe mal so ein bisschen auch geguckt, was sind so realistische Szenarien, weil ich hätte natürlich jetzt noch einen Second-Round-Pick und noch was für nächstes Jahr reinpacken können, aber das wäre fernab von jeglicher Kombination, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, für so einen Pick-Swap von 11 auf 15. Am Ende habe ich Pick 77 und einen Viertrunden-Pick für 2027 ertradet. Genau, also das ist so ein bisschen den Value, den ich dort eingegangen bin. Und das ist ein bisschen, also der Viertrunden-Pick ist quasi so, damit wir den Trade machen. Und dann ist was passiert. Spencer Fano ging an 11. Mansur Delane zu den Cowboys an 12. McKay Lemon, den ich nicht draften würde an 11, ging dann zu den Rams. Und die Baltimore Ravens haben Jermond McKay gedraftet. Ich war so, ja, schade, ne? Schwierig. Aber dann habe ich natürlich mich dann dafür entschieden, oder war Ulaiviva Vega, so. Ioane oder Vega Ioane zu draften. Der Guard von Penn State, der ist 22 Jahre alt, 6'4 groß und 220 Pfund schwer. Der hat auf Left Guard gespielt und das würde uns tatsächlich zugutekommen, weil wir dann unseren Left Guard, den wir letztes Jahr ja gedraftet haben, auf seine angestammte Position schieben können, und zwar auf Right Guard. Und das, ich hoffe, dass er sich dort dann nochmal besser anstellt als jetzt auf Left Guard dieses Jahr. Das war nicht ganz so stark. Aber gut, wir haben ja über Ioane auch schon in der Big Board-Folge von der O-Line gesprochen. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, falls euch da auch nochmal so ein paar Sachen interessieren, gerade auch was zum Beispiel Micho dazu sagt. Er hat halt letztes Jahr bei 311 Pass-Blocking-Snaps keinen einzigen Hit oder Sack zugelassen. Sowieso, er ist seit 2 Jahren sackless. Und das ist einfach super, super konstant, super stark. Er ist ein besserer Pass-Blocker, als er Run-Blocker ist. Aber ich denke, es ist auch schon wichtig für die Dolphins, dass sie eher einen Pass-Protector als Run-Blocker bekommen. Also ich würde sagen, das ist immer noch ein guter Run-Blocker. Also den kann man durchaus im Run-Blocking benutzen. Er ist halt jetzt kein krass heftig guter Run-Blocker. Ne? Also das ist so ein bisschen Problem. Er ist halt dadurch auch so ein bisschen lost in space. Das ist so ein bisschen meh. Aber insgesamt ist es halt einfach wirklich ein Mann gebaut wie ein Schrank. Er kann seine Hände sehr gut einsetzen und er ist auch wirklich spielintelligent und hat eine gute Fußarbeit. Also was immer wichtig ist, dass wenn Lineman einen Anker setzt, dann steht er, aber wenn er sich readjusten muss, ne, weil er irgendwie doch noch so ein bisschen bewegt wird oder so, da findet er sehr schnell Halt und kann seine Füße gut wieder positionieren. Und ja, er ist wirklich auch richtig nasty. Also er hat das auch mal gesagt, when I get out there, I'm a different person. Also er ist dann, so geht so ein Schalter um und dann gib ihm. Und auch, also NFL-Scouts sagen sehr positive Sachen über ihn, dass er wirklich lange in der Liga bleiben wird. Ein sicherer Pick und ich denke auch gerade etwas, was Sullivan als ersten Pick, wo ich sage, ja, das wäre ein solider Start. Und eine Sache mit Strafen, er hatte genau eine Flagge letztes Jahr in 2025 wegen einem False Start und das war im dritten Spiel, also eher am Anfang der Saison, was jetzt keine Entschuldigung ist, aber ja, und das ist halt schon stark und er hat halt tatsächlich auf jeder Position gespielt. Er hat zwar nur 8 Snaps auf Left Tackle und 7 Snaps auf Right Tackle und 17 Snaps auf Center gespielt, aber theoretisch hat er es gespielt. Ne? Also ich denke aber, der wird wirklich eine lange Karriere haben und kann beide Guard-Spots spielen. Ich denke, wir sollten ihn es auf Left Guard probieren und dann weiterschauen. Genau, dann kommen wir zu meinem zweiten Pick oder eher zum zweiten Trade. Hier bin ich von 30 auf 34 zurückgegangen, ein Trade mit den Cardinals. Die haben sich Ty Simpsons geholt und damit auch die Fifth-Year-Option für Ty Simpson. Was habe ich bekommen dafür, dass ich das gemacht habe? Ein Drittrunden-Pick 2027. Also hier habe ich gesagt, okay, ich habe schon einen Pick mehr eingesammelt. Ich glaube, die Dolphins müssen vielleicht anfangen, Draftkapital einzusammeln für das nächste Jahr. Das heißt, das war auch der letzte Trade. Das heißt, wir haben in diesem Mockdraft auch 2 zusätzliche Picks für 2027, einen Dritt- und Viertrunden-Pick eingesammelt. Ich denke, beim Drittrunden-Pick, der könnte so Mitte der Runde sein, je nachdem, wie gut die Cardinals spielen. Wenn sie jetzt so 10 sind, dann wird es so Mitte der 70er sein. Ich denke, das ist realistisch. Also auch da haben wir zumindest schon mal einen Top 100 Pick mehr. Und da habe ich einen Spieler gedraftet, der auf dem Board war, logischerweise. Also Blake Miller zum Beispiel, der ging vorher noch, der Offensive Tackle, nur damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. CJ Allen wurde an 33 dann gedraftet von den Jets. Und es waren dann halt Ja, wer war noch da? Malachi Lawrence, der Edge von UCF. Max Ihinankor, der Tackle von Arizona State. Caleb Banks, der Tackle, Defensive Tackle von Florida. Cassius Hall und Zion Young, die beiden Edge Defender. Und Brent Cissé, Cornerback von South Carolina. Bei den anderen Trades bin ich ja, bei den anderen beiden bin ich für Avion Terrell gegangen. Der ist in diesem Mockdraft an 25 zu den Bears gegangen. Das heißt, der war nicht verfügbar. Und ich habe ja gesagt, Double Down on Wide Receiver. Und da habe ich hier den ersten Wide Receiver gedraftet. An 34 draften die Miami Dolphins Wide Receiver Denzel Boston aus Washington. Oder von Washington, der ist 23 Jahre alt oder wird im Dezember 23 6'4 groß, 212 Pfund schwer. Die Stats, auch die habe ich euch ja schon mal vorgelesen in der Folge, wo es um die Wide Receiver ging. Er hat 2025 62 Receptions gesehen für 881 Yards, 11 Touchdowns und 2 Drops. Das ist schon in Ordnung. Überhaupt kein Problem. Er hat auch nur limitiert getestet. Vertical Jump waren beim Combine 35 Inch, beim Pro Day 37,5. Und den Shuffle hat er gemacht, da hat er 4,28 gehabt. Und den Three Cone hat er mit 6,8 bestanden. Also falls ihr da auf die Zahlen was gibt, wollte ich sie zumindest vorgelesen haben. Er war Captain bei Washington, also das auch. Leadership ist auch so ein bisschen ein Thema, was ich glaube bei den Dolphins immer sehr gut ist. Und die Sache bei ihm ist halt, dass er wirklich ein Dog ist. Also er hat wirklich die Größe und er kann die Gegner wirklich bewegen. Er hat starke Muskeln und das ist im Prinzip etwas, wo ich sage, das wäre was, dieser typische X-Receiver, den die Dolphins brauchen könnten. Und das ist, ich würde den wahrscheinlich auch Ende Runde 1 picken, bin ich ehrlich. Und den an 34, das fände ich schon sehr, 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 sehr stark. Er hat halt auch Punt Returns gemacht. Er hat da auch einen Touchdown gemacht in 2025 als Punt Returner. Also da hat er auch noch zusätzliche Stärken. Er ist unheimlich stark am Catchpoint. Er hat gute Hände. Er hatte halt jetzt die 2 Drops, aber mein Gott, 5 Drops bei insgesamt in den letzten beiden Jahren bei 100, fast 130 Receptions. Das ist okay. Also das ist, wo ich mir keine Sorgen mache. Der ist halt super stark bei Contested Catches. Da hat er eine 78% Quote. Das ist einfach richtig, richtig gut. Er ist gut gegen Man, weil er eben so ein großer, starker Receiver ist und dementsprechend ist das was, wo die Dolphins, das ist eine andere Komponente, als wir hatten mit Jalen Waddle. Ja? Das bitte nicht vertauschen, aber ich glaube, das ist etwas, was auch Malik Willis helfen wird, wenn man wirklich so einen Spieler hat, der einen größeren Catch-Radius hat und der auch so ein bisschen stärker gebaut ist. Ja? Das ist kein Spieler, der jetzt dem Gegner immer viel weglaufen wird. Er kann für Separation kann er kreieren, aber halt nicht dauerhaft. Und das ist so ein bisschen das Thema. Aber er kann das schon schaffen. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich sehr, sehr mag in diesem Draft. Genau, und dann sind wir ja schon fast wieder dran gewesen. Und ich habe euch quasi fast alle Spiele jetzt vorgelesen, die vorher gingen. Und dann dachte ich mir so, okay, wer ist so auf dem Board? Und ein weiterer Spieler, der mir sehr, sehr gefällt, dem vermutlich so ein bisschen aber die Körperlichkeit fehlt auf Cornerback, das ist Chris Johnson, Cornerback von San Diego State. Der wird im November 22 6 Fuß groß und 193 Pfund schwer. Also das ist ja, das ist ein bisschen zu wenig. Also gerade gegen den Lauf ist das manchmal so ein bisschen schwierig. Und er hat manchmal so ein bisschen das Problem, dass in Man-Coverage so ein bisschen, dass er vielleicht mal rumgeschubst werden kann. Also gerade wenn ich jetzt an Jamar Chase oder sowas denke, DK Metcalf, da kann er so ein bisschen Probleme bekommen. Aber der ist super in seiner Hüfte, der ist super fluide, der kann sich super schnell bewegen. Das ist natürlich der Trade-off, den man da irgendwo auch hat. Er hat eine gute Vision, er ist super spielintelligent, also er guckt auch immer mal wo wie was. Er hatte 4 Interceptions im letzten Jahr, er hatte 8 Pass Deflections, 1 Forced Fumble. Und diese, also die Pass Deflections davor das Jahr waren es 5. Und das ist wirklich eine gute Zahl. Und da kann man drauf aufbauen. Und er hat vielleicht nicht die besten Hände. Also klar, 4 Interceptions ist schon gut, aber es hätten auch mehr sein können. Und 2 Touchdowns, er hat tatsächlich 2 Pick 6 gehabt aus diesen 4 Interceptions. Und also das ist wirklich ein Cornerback, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wie hoch die Dolphins ihn haben. Aber an 43? Jeez, also der bekommt ja zum Teil First-Round-Buzz. Und das ist aber halt, wie gesagt, auch die wirklich gute Frage, wie hoch ist der Value für Chris Johnson in einer Defense von Jeff Hafley? Das kann ich nicht so ganz beantworten. Ich glaube aber, wenn ich mir den Cornerback-Room der Packers angucke, dann wäre das wahrscheinlich fast schon Cornerback Nummer 1. Also auch die Packers hatten jetzt keinen krassen Cornerback-Room. Ne? Ich glaube, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man darüber nachdenkt, welche Spieler gedraftet werden oder welche Spieler eben nicht gedraftet werden von den Dolphins. Also das ist ein Thema. Also da Chris Johnson für mich, also 4-4 im 40-Yard-Dash, Vertical Jump 38-Inch, 38, Entschuldigung, und Broad Jump 10 Fuß 6 Inch. Also das auch. Shuffle 4-12 auf dem Pro Day. Genau. Also das nur. Und 17 Mal Benchpress. Das soll es gewesen sein. Also ich werde jetzt im Folgenden nicht mehr ganz so oft die Combine-Zahlen vorlesen, aber den einen oder anderen kann da vielleicht was mit anfangen. Ah, denkst du, ah ja, okay. Genau. Ja. Also das auf jeden Fall. Und ja, also das wäre für mich ein Corner. Ich würde ihn sehr mögen, weil ich einfach also er spielt sehr, sehr stark. Also es ist ein guter Spieler. Die Frage ist, was will Jeff Hafley? Will er wirklich, wenn er großen Fokus auf körperliche Cornerbacks legt, dann glaube ich, dass Chris Johnson für die Dolphins kein Thema sein wird an 43. Glaube ich. Weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen. Ich würde ihn an 43 auf jeden Fall nehmen. Und damit sind wir dann bei dem nächsten Draft-Pick. Und der ist dann an 75. Wir haben jetzt ja quasi so einen Doppelpick. Und zwar geht es hier um 75 und 77. Den Pick 77 habe ich ja durch den Trade mit den Buccaneers bekommen. Und ja, also einfach mal so ein bisschen, damit ihr ein Gefühl bekommt, wer so in den 6-7 Picks vorher ging. Da haben wir einen Jennings Dunkel, Tackle von Iowa, der wäre interessant gewesen. Malachi Fields, ich hatte den ja in der Wide Receiver-Folge sehr hoch, an 65, also Anfang Runde 3 zu den Cardinals. Dann hatten wir Dennis Sutton, den Edge von Penn State, an 71. Romello Hyde, der Edge-Defender von Texas Tech, an 73. Und Skylar Bell an 74 zu den Chiefs. Und dann hatte ich jetzt ein bisschen die Auswahl. Und ich dachte so, geil, ein Titan ist noch da, den ich auch sehr gerne mag. Den Namen habt ihr vorhin auch schon gehört. Und es ist noch ein Wide Receiver da, den ich auch sehr spannend finde. Und ich dachte, wer pickt denn dazwischen die Steelers? Die werden mir den Wide Receiver schon nicht wegpicken. Okay, also bin ich mit dem Titan gegangen. Und der Titan ist niemand anderes als Max Klare, Tight End von Ohio State, wird im Juli 23, 6 Fuß 5 groß, 246 Pfund schwer. Der hat in dem letzten Jahr 43 Receptions gehabt für 448 Yards, 2 Touchdowns und 2 Drops. War ein First Team All Big Ten, also da auch eine Auszeichnung bekommen. Er insgesamt ist er eher ein Receiving Titan als ein Allrounder oder als ein Blocking. Er muss am Blocking wirklich arbeiten. Also im Raum ist das manchmal so ein bisschen nicht ganz so stark. Und er muss halt ja einfach auch mehr mit dem Druck in die Gegner gehen. Das ist manchmal so ein bisschen, das könnte ein bisschen besser sein. Aber es ist auch nicht komplett schlecht. Also es ist nicht so, dass ich sage, wenn der auf dem Feld steht, dann wird er auf gar keinen Fall blocken. Es ist nur so, dass ich sage, wenn er auf dem Feld stehen will, öfter, dann muss er an seinem Blocking arbeiten. Der ist in seinen Routen nicht so ganz so sauber, was Cuts angeht, aber der findet den Ball. Also da ist es wirklich, also wenn er dann nochmal die Route justieren muss, also wenn er sieht, ah, der Ball kommt ein bisschen weiter nach links, nach rechts oder oh, der kommt nicht weit genug, ich muss langsamer werden, darin ist er wirklich stark, das ist wirklich gut. Und wenn er den Ball hat, dann ist das, hat er zwar mit Fumbles ein Thema gehabt, aber insgesamt weiß er wirklich, sich da zu bewegen. Und egal, ob er jetzt den Ball erst noch fangen muss oder den Ball schon gefangen hat. Also er ist ja wirklich sehr athletisch und wir haben einen Need, denke ich, auf Tight End. Das auf jeden Fall. Und da muss man mal schauen, wie groß das wird. Also wie groß seine Rolle werden kann. Ich kann mir vorstellen, wenn er so ein bisschen mehr Muskeln aufbaut, dass er dann wirklich eine größere Rolle haben kann, weil auch selbst, also bei Ohio State hatte er auch weniger als 4 Targets pro Spiel in 2025. Ist so ein bisschen Thema, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte, aber es ist definitiv ein Spieler, wo ich sage, das ist ein Tight End, der uns erstmal helfen kann. Ist vom Radius jetzt vielleicht nicht ganz so wie die Tight Ends, die wir sonst hatten, als zum Beispiel Jonnu Smith oder so, aber ist definitiv ein Tight End, der da hinkommen kann. Das würde ich definitiv sagen. Und dann picken wir an 77 und der Pick 76 war Ted Hurst, der Wide Receiver von Georgia State. Ich war so, oh, schade. Den hätte ich schon ganz gerne gehabt. Aber man kann ja nicht alles haben. Vielleicht kurz zu Ted Hurst. Das ist ein 6'3", 195 Pfund schwerer Receiver. Auch eher Ex-Receiver. Ja, also da wäre ich so Double Down auf einen Typ gegangen. Wobei ich auch sagen muss, Denzel Boston vielleicht zwischendurch auch mal durch den Slot zu schieben, wäre wahrscheinlich auch nicht fair. Kehrt. Also musste ich mir dann wen anders suchen. Und dann dachte ich mir, boah, der andere Wide Receiver, der da auf dem Board ist, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und da habe ich mich dann auch für entschieden. Und zwar für Elijah Serrett, den Wide Receiver von Indiana. Der wird im Mai 23, 6 Fuß 2 groß, 207 Pfund schwer. Also auch da so ein bisschen. Also jetzt kein kleiner Speedy Wide Receiver, das, was wir gewohnt sind, aber er ist auch jetzt kein, also es ist jetzt nicht so, dass das eine Wanderdüne ist, also das auf gar keinen Fall. Er ist halt für mich ein Big Slot Receiver, der auch Outside spielen kann. Also das würde ich schon sagen. Ich glaube auch, dass der kommt halt auf das Scheme an, was wir spielen, aber der kann in beiden Positionen spielen. Der hat eine sehr gute Produktion aber gehabt. Also letztes Jahr hatte der 65 Receptions für 830 Yards. Das ist jetzt nicht Atemraum. Der hatte auch drei Drops. Aber 15 Touchdowns. Ja. Und das natürlich schon mal eine Hausnummer. Der hat halt jetzt 2 Jahre bei Indiana gespielt. Vorher war er bei St. Francis als Freshman und ist dann zu James Madison getransfert. Und er hatte insgesamt in 4 Jahren, damit ihr die Total Stats mal gehört habt, weil er hatte 9 Drops bei 242 Receptions, 3678 Yards und 44 Touchdowns. Also der weiß durchaus, wo es hingehört oder wo er hin muss. Er hatte zwar nur so einen sehr limitierten Route-Tree, also er ist jetzt nicht so viele verschiedene. Er ist halt 4 Slants, Hitches und Go-Routes gelaufen. Darüber hinaus nicht ganz so viel. Das ist für mich inzwischen kein Kriterium mehr, um Spieler hart runter zu graden, weil ich glaube, dass jeder Spieler das daran arbeiten kann. Und gerade wenn ich überlege, wie er diese anderen, die Routen gelaufen ist, die er halt gelaufen ist, glaube ich, dass er die anderen Routen auch sehr, sehr gut laufen kann. Das definitiv. Genau, also er ist jetzt keiner, der auf einmal zack weg ist. Er kommt auf Geschwindigkeit, aber er ist halt ja jetzt nicht eben dieser Spieler, der wirklich durch Geschwindigkeit alles öffnet, eher durch seine Bewegung, weil er ist durchaus sehr fluide. Das kann man definitiv sagen. Er hatte, das ist vielleicht auch so eine kleine Anekdote am Rande, er hatte im College den Spitznamen Waffelhaus, weil er immer offen war. Ja, also finde ich schon sehr, sehr witzig. Ich hatte es, glaube ich, in der Folge auch gesagt, 76% seiner Catche waren entweder ein First Down oder ein Touchdown. Also drei Viertel, also von vier Catches war halt einer kein First Down oder ein Touchdown. Das ist schon richtig stark. Er war auch Captain. Also ich meine, es gibt durchschnittlich viele Spieler, die Captains waren in Draft, weil wir sprechen natürlich hier über die Top-Spieler. Und meistens sind die Top-Spieler auch Captain. Also selten ist das nicht der Fall. Und dementsprechend ist es wirklich ein Spieler, der Contested Catch-mäßig okay ist, aber durch seine Swiftiness, also es ist nicht so krass Swifty, weil wir als Dolphins-Fans sind da vielleicht so was anderes gewöhnt, deswegen tue ich mir gerade so ein bisschen auch schwer, das genau perfekt zu beschreiben, weil wenn man das mit einem Tyreek Hill oder einem Jalen Waddle, dann kann man das schlecht vergleichen, aber im Durchschnitt ist er dann doch relativ Swifty und kann immer nochmal durch seine Hüftbewegungen was machen. Genau, also das definitiv ein toller Frame und ist für Pick 77 definitiv ein Spieler, der uns da auch weiterhelfen kann und ein bisschen das Wide Receiver Team so ein bisschen komplettiert. Ich glaube aber, dass es da noch den einen oder anderen Speedy Wide Receiver gibt, den die Dolphins als Free Agent als Undrafted Free Agent holen werden. Dann war ich an 87 dran, also 87, 90, 94. Ich glaube, dass wir nicht an diesen drei Picks wirklich picken werden. Ich glaube, wir gehen einmal hoch, einmal runter, einmal um was abzugeben und einmal um wieder was einzusammeln. Das ist so mein Gefühl. Jetzt war es natürlich so, wo hätte ich hochgehen sollen? Wahrscheinlich mit dem Third-Round-Pick irgendwie Ende Runde 2 wäre vielleicht eine Lösung gewesen, um irgendwie zum Beispiel an 58, das wäre dann schon ein bisschen teuer geworden. Hätte man gucken, ob das Sinn ergibt. Aber da ist Caleb Tierman zum Beispiel, der Tackle von Northwestern, zu den 49ers gegangen. Das ist so, sind so Themen, oder halt an Anfang Runde 3 gehen, um irgendwie für Danka, je nachdem, ob der noch da ist. Das sind so Sachen, wo man sich das überlegen muss. Aber ich war jetzt an Pick 87 dran und hab dann so geschaut, so, wer könnte denn da sein? Oh, Secondary-Spieler sehen gut aus. Ich hatte kurz über Bryce Lance, Wide Receiver von North Dakota State, gedacht, aber ich dachte so, ich habe gerade schon zwei Wide Receiver gedraftet. Ich glaube, so viel brauchen wir dann doch nicht. Connor Lue, der Center von Auburn, oder der wahrscheinlich Center spielen wird, der ist an 88 gegangen zu den Jacksonville Jaguars. Sam Hecht, der Center Kansas State, der ist an 80 zu den Baltimore Ravens gegangen. Genau, aber ansonsten war es ja jetzt auch sehr, sehr dünn, was irgendwelche Spieler angeht, die wirklich Value auf in der O-Line gehabt hätten. Also bin ich in die Defense gegangen, weil da fehlt mir vielleicht noch so der ein oder andere Spieler. Und da spielt nämlich den zweiten Spieler von Penn State, und zwar ist das Sakhi Wheatley, Safety. Der ist 24 Jahre alt, 6,3 Fuß groß, 202 Pfund schwer. Der hat 5 Jahre am College gespielt und hat in den letzten Jahr 74 Tackle gehabt, für 2 Tackle for Loss, 1 Pass Deflection, 1 Interception. 2024 war sein besseres Jahr, da hat er 69 Tackles, 2,5 Tackles for Loss, 1 Sack davon, 1 Force Fumble, 4 Pass Deflections, 3 Interceptions. Das ist jetzt nicht die krasseste Ball Production, aber er weiß durchaus, wo der Ball ist. Also ist ja nicht so, dass er gar nichts gefangen hätte. Er ist super physisch, also er weiß durchaus, wo der Ball ist. Er ist schnell, wenn es wirklich in den Tackle Speed geht. Das schon, sein Tackling im offenen Feld ist manchmal so ein bisschen schwierig. Also er sieht dann, oh ja, ich mache das Tackle, gerade bei Läufen, wenn er oben wenn er tief steht, wenn er da kommt und sieht, oh ja, das ist mein, das sieht manchmal so ein bisschen ja, schwierig aus, wo er dann entweder den Gegner noch am Knöchel festhält oder der komplett vorbeifliegt. Das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen das Thema. Aber er hat eine super Body Control, und er weiß, hat wirklich ein gutes Gefühl für Routen. Gerade in Zone Coverage, das durchaus. Er hat auch einen guten Split fast, also er hat ein bisschen mehr Deep gespielt, also Deep im Feld als Safety. War aber auch, hatte über 250 Snaps in der Box und 84 Snaps letztes Jahr als Slot, genau, und in der Box hatte 250 gespielt. Genau, so sieht's aus. Ja, also ich bin gespannt, wenn er wirklich an 2024 so anknüpfen kann, was auch Ball Production angeht, dann könnte das wirklich ein Starting Safety sein für die nächsten Jahre. Wenn das nicht so ist, dann wird's wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, der wird sehr fluide nicht. Der wird sehr versatil eingesetzt, genau. Also, wie gesagt, Box tief, er hat im Slot gespielt. Also, er hat viel gesehen. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Man muss halt wirklich schauen, wo das am Ende hingeht. Also, er kann gut covern. Also, gegen den Lauf ist er insgesamt auch nicht schlecht. Es ist halt manchmal nur sein Tackling, was ein bisschen inkonstant ist. Genau. Aber dafür ein Spieler, wo ich sage, das passt. Das passt. Und dann war so ein bisschen dann das Thema, ich habe halt einen anderen Cornerback dann genommen, den ich sehr, sehr mag. Und das ist Malik Mohammed, der Cornerback von Texas. Der wird im September 22, 6 Fuß groß, 182 Pfund schwer. Wahrscheinlich hätte ich an dem Punkt eher zum Beispiel für Julian Neal gehen können. Der ist 6 Fuß 2 groß. Weil der wahrscheinlich doch noch ein bisschen physischer ist. Und ich ja schon mit Chris Johnson jemanden habe, der nicht so mega physisch ist. Malik Mohammed ist halt auch nicht das krasse Monster. Na, und das ist, also das ist, was ich meine. Das ist ein guter Spieler. Deswegen bin ich aber nicht so hundertprozentig, mega krasser Mockdraft. Ne? Also ich glaube, dass das so passieren kann. Ich glaube aber zum Beispiel, dass so ein Julian Neal an dem Pick wahrscheinlich eher Möglichkeit ist, eher anstelle von Malik Mohammed. Insgesamt hatte er letztes Jahr 30 Tackles, 2,5 Tackle for Loss, 1 Sack, 6 Pass Deflections, 2 Interceptions, also gute, okay Ball Production. Und ja, ist manchmal so ein bisschen zu ungestüm, sage ich mal, bei Tackles. Aber er hat wirklich nur zum Beispiel zwei Penalties gehabt. Einmal eine Pass Interference und ein Holding. Das hat er verbessert. Das war vorher wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Und er hat eine schnelle Beschleunigung. Also er kann mitgehen bei allen Bewegungen. Das ist im Prinzip auch bei Chris Johnson so. Also er hat kein Problem damit, am Mann zu bleiben. Er muss halt dann das Duell am Mann auch gewinnen. Das ist so ein bisschen das Thema, wo ich hoffe, dass er sich da auch hinkommt. Und ja, ist halt auch Mentalitätsmonster. Also gerade wenn es darum geht, das ist wahrscheinlich auch einer, den du stoppen musst, damit er halt nicht zurück aufs Feld läuft, wenn er verletzt ist. Das ist wirklich gut. Und ja, also schneller Cornerback, der definitiv auf verschiedenen Routen bleiben, sitzen kann und immer noch das Play machen kann. Oh mein Gott, Denglisch kommt wieder rein. Aber der manchmal wirklich dadurch einfach beim Tackling Probleme hat. Ich glaube, insgesamt mit den Spielern, die ich jetzt bisher gedraftet habe, ist es insgesamt so ein bisschen, dass wir wahrscheinlich so erstmal ein großes Rookie-Camp machen mit How to Tackle. Und wenn die das kapiert haben, dann ist das definitiv eine sehr, sehr gute Sache. Aber ja, da muss man einfach mal schauen. Ja, das waren auf jeden Fall die Picks bis in Runde 3. Jetzt kommen wir zu meinem Pick. Und jetzt muss ich selber gucken, weil ich das in den Unterlagen ein bisschen durcheinander gebracht habe. Aber es kommt ja erst noch Pick 94, genau. Und da war ich jetzt so, okay, Jalen Farmer hatte ich mir vielleicht überlegt. Das ist der Guard, der hat Right Guard gespielt bei Kentucky. Das wäre tatsächlich, hätte ich jetzt zum Beispiel Spencer Fano gedraftet. Dann würde ich sagen, Jalen Farmer würde eine wirklich gute Alternative sein, so als Guard in Ende Runde 3. Dadurch, dass ich Ioana gedraftet habe, war ich jetzt aber, ich weiß nicht, ob ich zwei Guards in den Top 100 draften will, wenn wir letztes Jahr schon in der zweiten Runde einen Guard gedraftet haben mit Uptrade. Na, deswegen war ich so ein bisschen, na, eher nein. Also habe ich dann geguckt, okay, da ist doch noch ein Edge, den ich auch ganz spannend finde. Und zwar Kieran Crawford, der Edge-Defender, der andere Edge-Defender von Auburn. Kendrick Falk ist ja der in der ersten Runde geht. Und wahrscheinlich gehen wird, der wird, Crawford wird im Oktober 23, 6 Fuß 4 groß und 253 Pfund schwer. Insgesamt ist das einfach ein richtiger, richtiger Muskelprotz. Also der ist also durchtrainiert, und da gibt's auch nichts dran zu rütteln. Der hat einen Sixpack, also nicht so, dass man da sagt, okay, der hat so eine kleine Wampe, ne? Was ja okay ist, auf dem der ist, das ist so Miles Garrett Leanness. Also der ist wirklich richtig krass schön durchtrainiert. Der spielt mit unheimlich Power, mit unheimlich Schnelligkeit. Also der explodiert aus den Stands an der Line of Scrimmage wirklich krass rein. Aber das ist, also er könnte ein bisschen mehr Beinkraft gebrauchen. Also er ist halt so explosiv und dann ist es nochmal so, okay, jetzt stopp. Und dann bewegt er die Beine zwar noch, aber da kommt nicht so viel Power mit. Das ist so ein bisschen das Thema. Aber er hat eine sehr gute Flexibilität. Also er kann auch mal also er kann bei Stunts, also wenn er nicht das Gap attackiert, vor dem er steht, da ist er auch super gut, weil er kann sich super auch vertikal bewegen. Das ist wirklich, wirklich stark. Also da kann man nichts sagen. Der hat auch eine super, kann versatil eingesetzt werden, ob jetzt eine 3-4-4-3 Front. Das bleibt unserem Defensive Coordinator, unserem Head Coach überlassen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass er so ein bisschen runterkommt. Na, also er ist halt manchmal sehr, sehr heiß. Also er explodiert und dann kommt halt das Laufspiel und dann ist er aber schon viel zu weit im Backfield, dass er gar nicht mehr in das Play wieder zurück reinkommt. Und das ist so ein großer Kritikpunkt. Da muss er wirklich definitiv dran arbeiten. Frage ist aber, wenn er nicht blind explodiert, wie viel kostet ihn das in seiner Production? Er hatte letztes Jahr, vielleicht das noch um die Sache rund zu machen, 36 Tackles, 9,5 Tackles for Loss, 5 Sacks davon und ein Forced Fumble, ein Pass Deflection und eine Interception. Also da, ja, genau. Also ich denke, er könnte ein paar Probleme bekommen, wenn da wirklich große Tackles kommen. Das wird eine Herausforderung für ihn. Aber insgesamt durchaus ein Spieler, wo ich sage, der Ende Runde 3, das ist wirklich guter Value und dann kann man mal schauen, wie wir da unsere Defensive Line so wieder aufbauen. Insgesamt haben wir jetzt die ersten drei Runden, ne? Und ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu sehr also ich habe zwei Cornerbacks, einen Safety, zwei Wide Receiver, einen Tight End, einen Guard und einen Edge Defender. Ich würde wahrscheinlich nochmal einen Guard oder einen Offensive Tackle wahrscheinlich eher irgendwo sehe ich eher als die Komposition, die ich jetzt habe. Ich mag die Spieler alle. Auch für die ich glaube, dass das alles Sinn ergibt. Zum Beispiel aber Malik Muhammad, ob wir da nicht lieber schon Edge holen oder einen anderen Lineman für die O-Line, das könnte durchaus passieren. Ist aber halt, also es hat sich jetzt für mich halt so angeboten. Und genau, das nur für euch so ein bisschen Food for Thought, wie man so schön sagt. Und damit haben wir noch 4 Picks jetzt übrig. Und in Runde 4, da komme ich zum nächsten Penn State-Spieler. Also er ist jetzt der dritte. Und ich musste hier was tun. Also bin ich mit Quarterback Drew Aller gegangen. 22 Jahre alt, also der ist jetzt 22 geworden im März, 6 Fuß 5 groß, 228 Pfund schwer, was beim Quarterback so ein bisschen natürlich nicht ganz so wichtig ist gerade, aber 6 Fuß 5, das ist schon mal, der ist schon größer, ne? Also es ist jetzt nicht so das Problem, was wir bei Tua vielleicht hatten, dass er vielleicht ein bisschen kleiner ist. Das war bei Tua jetzt auch kein Thema, also bitte versteht mich da jetzt nicht falsch, dass ich sage, oh, Tua war zu klein. Auf gar keinen Fall. Es ist aber ein Quarterback, der auf jeden Fall gute Sicht über das Feld hat. Ja, das sei ja, was Tua von sich selbst aus so ein bisschen gesprochen hat. Der hat die Tools. Also der hat wirklich einen starken Körper. Der kann laufen. Der ist mobil. Der hat 2025 hatte der 20 Scrambles für 178 Yards. Das sind 9 Yards pro Scramble. Das ist fast ein komplettes First Down. Nur, dass ihr da, also auch so ein leichter Dual-Threat. Wenn man sich aber anguckt, wie der wirft, da bekommt man manchmal so ein bisschen so, was tut er da? Er hat nicht so eine natürliche Bewegung. Das sieht, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das sieht manchmal einfach sehr, sehr komisch aus, wie er wirft. So, wenn man das mit den Besten, also wir können natürlich jetzt mit Tua vergleichen oder auch mit Dan Marino oder so. Das sieht einfach nicht so smooth aus. Und das ist, ja, ein bisschen schwierig. Der braucht, weiß ich nicht, woran das liegt. Der hat wirklich an mit seinem Decision-Making so ein bisschen Thema, obwohl er das ganze Feld sieht. Er hat halt bei Third Down, hat er weniger als 50% Completion Percentage. Das ist nicht wirklich stark. Aber es ist, ja, also da, er ist halt für mich kein Starting-Caliber-Quarterback direkt. Die Frage ist, wo ist sein Ceiling? Also ich glaube, dass er extrem gut werden kann. Ich weiß aber nicht, ob der wirklich dahin kommen kann. Ja, aber ich glaube, einen Shot da zu nehmen in der vierten Runde auf Duell, das ist definitiv wert, zu 100%. Und er hat auch, also er ist wirklich stark, was Ball Safetiness angeht. Also er hatte 13 Interceptions bei knapp über 1000 Pass Attempts. Ja, das ist 1,3%. Also das ist sehr, 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 sehr gering. Ja, also das kann man sehen. Er hat manchmal eine wirklich gute Antizipation, die braucht er auch, weil er durch seine lange Arme halt diesen ganz komischen Wurf, diese Wurfbewegung hat, die halt manchmal sehr lange dauert. Und das ist deswegen, da musst du halt schon besser antizipieren können, das ist halt gut. Das ist aber auch bei weitem nicht auf dem Level, was Tua hatte, also dieses in Rhythmus und so. Das ist bei ihm natürlich nicht der Fall. Da ist er manchmal eher off. Und da ist, also er muss wirklich viel an den Grundlagen arbeiten. Und wenn das passiert und man wirklich eine Armbewegung da reinbekommt, die konstant ist, dann kann das wirklich ein sehr guter Quarterback werden. Wie gut, keine Ahnung, aber insgesamt ist das wirklich, wirklich ein Dual-Threat-Quarter. Jetzt kein krasser Dual-Threat, aber er kann auch laufen. Und ja, viel mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall in Runde 4, denke ich, ein solider Pick. Übrigens, die Werte aus der letzten Saison, er hatte eine Knöchelverletzung. Deswegen hat er 7 Spiele ausgesetzt. 103 für Completions bei 159 Attempts, das sind 64,8%. Completion Rate 1100 Yards, 8 Touchdowns und 3 Interceptions.
Genau.
Ja, aber ansonsten schauen wir mal, wie er sich entwickelt in der NFL. Da bin ich tatsächlich auch gespannt. Dann sind wir schon im Ende, Anfang Runde 5 und dort wird es dann so ein bisschen okay, wer ist so auf dem Board, was könnte man gebrauchen. Isaiah Word, der Tackle von Oregon, ist 2 Plätze vorher gegangen, ist aber auch ein Left Tackle. Ich weiß nicht, ob die Dolphins wirklich einen Spieler wollen, der eigentlich nur Left Tackle gespielt hat. Der hat zwar 14 Snaps auf Right Tackle gespielt, aber ich glaube, dass das jetzt nichts direkt ist. Jeremy Wright, das wäre vielleicht nochmal interessant geworden, ein Right Guard von Auburn. Hätte man sich überlegen können. Ich bin dann aber mit einem anderen Spieler gegangen, den ich auch mal wieder mal im Blick habe. Und das ist Jack Andrews, das ist der Tight End von Texas. Der ist 22 Jahre alt geworden im März. 6 Fuß 5 groß, 245 Pfund schwer. Das ist auch wahrscheinlich aktuell eher ein Tight End, der laufen kann. Also der den Ball fängt, der laufen kann. Was ist denn los mit mir? Huh? Genau, also er hat vorher bei California gespielt, da hat er mit einem Fernando Mendoza gespielt, also hatte schon dort auch, ja, durchaus was gesehen, aber er war halt eher underwhelming jetzt in der Offense von Texas mit Arch Manning. Ja, also er hatte 2025 33 Receptions für 346 Yards und 3 Touchdowns. Er hatte halt das Jahr davor bei Cal 56 Receptions für 623 Yards. Also das, ja. Er hat aber gute Hände. Er ist guter Blocker. Ich würde ganz gerne tatsächlich sehen, wie sein Blocking in der NFL wird. Also das ist für mich so, Jack Andrews ist für mich ein Sleeper, weil das kann für mich jemand sein, der sich wirklich in diesen richtigen Tight End entwickeln kann. Das glaube ich schon. Ich weiß aber nicht, ob er dafür stark genug ist. Da muss man ein bisschen was aufbauen. Er ist, aber er hat starke Hände, das habe ich schon gesagt. Er weiß, wie er die Routen zu laufen hat, das ist auch gut, aber es ist halt, er muss physischer werden für einen Tight End. Das ist so ein bisschen, was mir fehlt, und er muss halt wirklich am Blocking arbeiten. Aber ja, also er hat auf jeden Fall Potenzial für mich. Es ist jetzt, ich sag mal, ein, wie heißt jetzt noch? Der Tight End von den 49ers. George Kittle. So. George Kittle, light, könnte man, also so empfinde ich zumindest. Also sehr light. Aber das ist so, wo ich ihn sehe. Und das könnte uns helfen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht eine Position ist, die wir vielleicht auch dann mit eher einem Blocking Tight End nochmal belegen wollen. Auch da ist es ähnlich wie bei der Cornerback-Diskussion. Ne? Vielleicht ist ein anderer Typ Tight End eher was für die Dolphins. Dann die letzten beiden Picks in diesem Draft für die Miami Dolphins. Und da habe ich mich dann jetzt doch mal nochmal durchgerungen, nochmal in die O-Line zu investieren. Und da habe ich Carver Willis, der Tackle von Washington. Der ist 24 Jahre, 6 Fuß 5, 303 Pfund schwer. Also er bringt gut was mit. Der hat jetzt in der letzten Saison Left Tackle gespielt, der hat vorher Right Tackle gespielt, also da wirklich eine Versatilität. Der hat bei 320 Pass-Blocking-Snaps 2 Sacks zugelassen, 2 Hits und 18 Hurries. Das ist okay. Das ist jetzt nichts nichts Krasses. Der muss ein bisschen, also er hat Gewicht aufgebaut, der ist zu Kansas State gekommen 2020 und hat 255 Pfund gewogen und hat jetzt mit knapp über 300 gespielt. Also der muss wirklich daran arbeiten, da auch zu bleiben. Das Thema ist, das ist ein unheimlich guter Runblocker, der aber im Passblocking nicht wirklich so stark ist. Ne? Also gerade wenn, also die True Pass Sets, also wo es wirklich nichts anderes sein kann, da hat er wirklich gestruggelt, da waren so seine schlechtesten Snaps, aber es ist wirklich, er muss da mehr zulegen, also wir sprechen ja auch über sechste Runde, ne? Also worüber reden wir, ein Spieler, wo ich sage, den kann man da, also für mich ein Spieler, der ist okay, den kann man probieren, ob er es wirklich am Ende schafft, das muss man sehen. Ich glaube halt, er muss es versuchen, auf Tackle zu schaffen. Wenn er das nicht schafft, dann, ich glaube nicht, also du kannst versuchen, ihn auf Guard zu stellen. Er hat keinen einzigen Snap, dort zwei Snaps auf Left Guard letzte Saison. Er hat nichts auf Center gemacht, das ist auch okay. Aber da muss er halt hinkommen. Und das, der ist erwachsen geworden jetzt bei Washington, alles gut. Es ist halt einen Shot wert und das war es dann auch. Und unser letzter Pick an 238, der habe ich nochmal geguckt und habe überlegt, oh, ich habe noch keinen Linebacker gedraftet und habe mich hier für Owen Heinecke entschieden. Der ist im März 23 geworden, 6 Fuß 2 groß, 227 Pfund. Der ist Linebacker bei Oklahoma. Das ist halt ein One-Year-Starter. Der war tatsächlich, der hat bei Ohio State Lacrosse gespielt 2021 und ist dann getransfert zu Oklahoma, ist als Walk-On und hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Erst jetzt in der letzten Saison hat er 5 Starts gehabt, hat insgesamt 74 Tackles, 12 Tackles for Loss, 3 Sacks, 1 Forced Fumble und 4 Pass Deflections. Genau, also ist auch, hat Special Teams gespielt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Körperlich ist er jetzt nicht so krass. Also er ist halt eher, hat kurze Arme, aber die Spieler, wenn ich in Runde 7 Spieler drafte, der hat halt irgendwo immer seine Sachen. Das ist halt ein Walk-On gewesen. Ein Special Teamer, der letzte Saison die Chance wirklich genutzt hat, auf Linebacker zu spielen. Ich glaube, dass er immer noch das Beste vor sich hat. Die Frage ist, wo kann man ihn hin entwickeln? So einen Spieler mag ich in Runde 7. Weil da ist Potenzial da. Der hat körperlich, ist das jetzt nicht, wo ich sage, oh mein Gott, das ist richtig krass. Ich sehe aber in seinem Tape, also ich habe mir jetzt ein bisschen Tape dann halt angeschaut, gestern noch, um mal zu gucken, okay, worüber sprechen wir hier? Da gibt's nicht viel, aber das war okay. Also es ist wirklich, der ist für mich noch super roh. Ich meine, der hat auch nur 5 Starts gehabt. Er hat zwar 13 Spiele gespielt, der hat aber nur 5 Starts gehabt. Der ist roh. Gar keine Frage. Aber der kann sich wirklich entwickeln. Und darauf setze ich bei dem Spieler. Und das ist im Prinzip auch alles, was man zu so einem Spieler in der Runde auch noch sagen kann, glaube ich. Also natürlich kann ich jetzt hier 10.000 Sachen versuchen aufzuzählen und so, aber ja, ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, weil wir sprechen hier über Pick 238. Genau, und damit ist der Mock-Draft fertig. Ich sage es nochmal auf. Also, wir haben an 15 den Guard Vega Ioane von Penn State gedraftet. An 34 Denzel Boston. Ich wollte schon Denzel Washington sagen, weil der bei Washington gespielt hat. Es wird auch Zeit, dass die Folge zu Ende geht. Ne? Denzel Boston, Wide Receiver Washington. An 43 Cornerback Chris Jones von San Diego State. An 75 Tight End Maxwell Clare von Ohio State. 77 Wide Receiver Elijah Starrett, Indiana. 87 Safety Saki Wheatleap von Penn State. An 90 Cornerback Malik Muhammad, Texas. An 94 Edge Defender Kieran Crawford von Auburn. An 130 Cornerback Drew Eller von Penn State, an 151 Tight End Jack Andrews von Texas, 227 Tackle Carver Willis von Washington und an 238 Linebacker Owen Heinecke von Oklahoma. Ja, lasst es uns gerne wissen auf Instagram, auf Spotify, wo auch immer ihr Kommentare schreiben wollt. Wärt ihr zufrieden mit dieser Art von Draft? Mit dem zusätzlichen Kapital für kommendes Jahr, mit den Spielern. Wärt ihr damit zufrieden oder sagt ihr, Rico, bitte, bitte sprich nie wieder über den Draft. Bitte, bitte tu uns das nicht an. Lasst es mich einfach wissen. Ihr könnt uns auch gerne eure Mock-Draft schicken, dann, wenn wir Zeit haben, schauen wir da mal drüber. Vielleicht posten wir die dann auf Instagram in der Story und schreiben da ein paar Kommentare zu oder nehmen dazu ein kleines Video auf, sag ich mal, auf für Instagram. Genau, lasst es uns einfach wissen, kontaktiert uns und damit bleibt mir jetzt auch nichts sonst mehr zu sagen als stay tuned and fins up.